Wir haben in einigen sogenannten Fallstudien verschiedene Aspekte angerissen in und von außereuropäischen Zeitvorstellungen. Und ein ideologischer Kontext musste dabei zur Sprache kommen, der Ethnozentrismus bzw. Eurozentrismus. Und der globale Kontext musste thematisiert werden. Eine Entwicklung und ein Fortschritt im Rahmen eines massiven Machtgefälles auf der Welt, die dazu führen, dass beim Kontakt mit der dominanten Zeit der Uhren sämtliche alternative Zeitvorstellungen auf der Welt regelmäßig mindestens schwer in Mitleidenschaft gezogen werden, wenn sie nicht gar alsbald untergehen. Diese hierarchisch strukturierte Umwälzung und Vereinheitlichung findet real statt, ob wir das nun wollen oder nicht. Und ob wir diese kulturelle Globalisierung nun nur anerkennen oder ob wir sie auch befürworten, weil wir davon auch profitieren oder auch, weil wir uns davon letztlich auch emanzipative Effekte erhoffen. So oder so geraten wir damit alsbald wieder und sicher nicht unberechtigt in eben jenen Eurozentrismus-Verdacht. Oder aber wir lehnen diese Form von Fortschritt und Entwicklung ab und wenden uns dagegen und wir betonen zum Beispiel idealistisch die Gleichwertigkeit der verschiedenen Weltansichten, Zeitvorstellungen, Gedankensysteme und bemühen uns, und das ist dann im Wortsinn konservativ, deren Vielfalt zu bewahren. Dann begeben wir uns damit in einen absehbar aussichtslosen Kampf. Und wenn diese Aussage auch gewiss eine allzu bruchlose Anerkennung der Macht des Faktischen ist, so kommt man gegen diese Macht des Faktischen doch jedenfalls mit Idealismus und einem konservativen Bewahren wollen sicher nicht an. Wir haben ein klassisches Dilemma vor uns. Wenn jeder Universalismus ethnozentrisch verseucht ist und jeder Kulturrelativismus ist idealistisch und konservativ bis reaktionär und außerdem auch noch aussichtslos, was bleibt uns dann noch? Es bleibt uns nur die gute alte Kritik, die Kritik des Bestehenden, die kritische Bestandsaufnahme, soziologisch, archäologisch eventuell auch und vor allem auch selbstkritisch. Bevor ich jetzt dann noch einige Gedanken von Karin Kloy und Andreas Obrecht zu außereuropäischen Zeitvorstellungen referieren will, muss ich entsprechend auch meine eigenen Versuche in meinem Zeitbuch von 2002 noch einmal kritisch hinterfragen. Die Versuche nämlich, möglichst alle außereuropäischen Zeitvorstellungen zu systematisieren und in einen systematisierenden Griff zu bekommen. Vordergründig lag dem vielleicht auch nur ein unschuldiges Erkenntnisinteresse zugrunde. Aber jedes System ist halt auch immer ein eurozentristischer und potenziell zur Ausbeutung bereitender, verfügbar machender Hund. In meinem Romanessay Das Zeitseminar von 2002 habe ich versucht, solch eine, also wie gesagt, kritisch zu bewertende Gliederung der außereuropäischen Zeitvorstellungen hinzukriegen anhand der Sprache. Der Gedankengang scheint mir ja relativ naheliegend. Man stößt da bei den Recherchen auf verschiedene hochkomplexe Zeitvorstellungen, also wirklich Sachen, die schwer nachzuvollziehen sind, die sehr, sehr fremdartig sind, die untereinander auch wenig gemein haben. Es gibt da fast nichts auf der Welt, was es nicht gibt. Und diese hochkomplexen Zeitvorstellungen haben sich logischerweise in der Sprache besonders in der Grammatik, niedergeschlagen. Oder man kann es auch andersrum sagen, man kann das eigentlich nur verstehen durch die sprachlichen Strukturen. Und es ist auch ein Henne-Ei-Problem. War zuerst die Sprache da und dann kommen die Zeitvorstellungen oder waren zuerst die Zeitvorstellungen und die schlagen sich in der Sprache nieder. Ich bringe jetzt mal noch ein paar Beispiele. Da gibt es bei den Sioux feinste Abstufungen in Zeitangaben. Ich glaube jetzt nicht, dass ich das richtig ausspreche, aber ITK im rechten Moment, Iye Antu, es ist an der Zeit, Waean, ungefähr dann als zur Zeit von, Eanan, seitdem, Eani, vor langer Zeit. Und dann gibt es aber vor allem in der Sioux-Sprache kein Substantiv für Zeit. Ein Zeitkonzept nun verstehen durch die Sprache, leicht gesagt. Oder bei den Nootka in Vancouver gibt es scheinbar nur Verben. Wenn man jetzt im Deutschen oder Englischen sagt, er lädt die Leute zu einem Festessen, dann kommt da zuerst das Verb für kochen plus Vergangenheit, also gekochtes und dann fünf Suffixe, Endungen. Das heißt ungefähr so, Tlimsch, Jaisch, Ita, Itlma. Tlimsch, das ist also etwas zu essen oder etwas gekochtes. Dann kommt eine Silbe für er, männlich, dann eine Silbe für einer, nämlich nur einer, dann eine Silbe für holen und dann eine Silbe für den Status der Manifestation, also dass etwas wirklich stattfindet. Also eine Sprache lernen, um das Zeitverständnis kennenzulernen, nicht leicht. Korrekt zu sprechen gelingt eigentlich nur, wenn man diese Sprache mit der Muttermilch einsaugt. Bei den Hopi ist es ein bisschen einfacher, aber durchaus nicht einfach. Die Verben haben bei den Hopi keine Zeitformen, sondern Gültigkeitsformen, etwa für Intensität und Dauer, für subjektiv oder objektiv, für aktiv gemacht oder passiv erfahren. Unsere Zeit wird dann also abgebildet als subjektiv oder objektiv. Im objektiven Modus wird alles abgebildet, was augenscheinlich ist. Und auch das, was war. Sprich, es gibt da keine Unterscheidung zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Es gibt nur den Gegensatz noch zum subjektiven Modus. Da wird dann gesagt, was vielleicht kommen könnte, erwartet oder erhofft wird. In meinem Buch von 2002 hat sich daran eine Diskussion angeschlossen. Einer hat sich versucht, das folgendermaßen zu vergegenwärtigen. Wenn die Gegenwart und die Vergangenheit sprachlich nicht unterscheidbar sind, dann würde ja ein Hopi über Europa sagen, hier werden Außenseiter als Hexer und Hexen verbrannt, oder über Österreich und Deutschland würde er sagen, hier werden gerade oder hier werden die Angehörigen der jüdischen Minderheit systematisch ausgegrenzt und quasi industriell vernichtet. Bei uns gibt es also diese sprachliche Vergangenheit und auf einer symbolischen Ebene wird das vergegenwärtigt als Geschichtsunterricht, als Zeitzeugenberichte, medial, als Stolpersteine, als Gedenkstätten. Bei den Hopi ist die Vergegenwärtigung der Vergangenheit Also sprachlich fixiert, das macht schon was mit dem zeitlichen Bewusstsein. Meine sprachliche Gliederung der außereuropäischen Zeitvorstellungen war dann also dreigeteilt. Entweder es gibt in einer Kultur eigene, in Klammer sprachliche Zeitsysteme, oder es gibt eine Zeit in bewusster Opposition zu unserer gerichteten Zeit der Uhren. Das ist der zweite Punkt. Die Gummizeit wurde zum Beispiel erwähnt in Bali oder die Indian Time oder dass dann in einer Kultur Eile zum Beispiel als unhöflich angesehen wird oder auf den englischen Touristen gemünzt, kann es einem in Asien passieren, dass im Zug ihm gesagt wird, Slow wird mit vier Buchstaben geschrieben, wie Life, Speed wird mit fünf Buchstaben geschrieben, wie Death. Oder es gibt auch oft, dass Pünktlichkeit verspottet wird, wenn man pünktlich zu einem Fest erscheint, dass einem dann gesagt wird, bist du zum Putzen gekommen? Ich war also letztendlich zu einer Dreiteilung der außereuropäischen Zeitvorstellungen gekommen. Entweder es gibt hochkomplexe eigene Zeitvorstellungen oder es gibt zweitens Zeiten in Opposition zu unserer Zeitvorstellung oder es gibt drittens keinen Begriff von Zeit. Und dies hatte mich auch einigermaßen ratlos gelassen. Wenn es in einer Gesellschaft keinen Begriff von Zeit gibt, gibt es dann dort keine Zeit?